Ikigan Roku Nummer 36. Chosha macht einen Spaziergang. Das Beispiel. Eines Tages machte Chosha einen Spaziergang. Als er zum Tor zurückkam, sagte der oberste Mönch: Osho, wo bist du herumgeschlendert? Chosha sagte: Ich komme von einem Spaziergang durch die Hügel. Der oberste Mönch sagte: Wo bist du gewesen? Chosha sagte: Zuerst folgte ich den duftenden Gräsern und nun bin ich zurückgekommen auf der Suche nach den fallenden Blüten. Der oberste Mönch sagte: Du bist voller Frühling. Chosha sagte: Besser als der Herbsttau, der auf die Lotusblätter fällt. Secho sagt: Danke für deine Antwort. Sechos Gedicht: Die Welt ohne eine Spur von Staub. Welches Menschenaugen sind nicht geöffnet? Erst den duftenden Gräsern folgend, zurückkommend auf der Suche nach fallenden Blüten. Der schlanke Storch sitzt im winterlichen Baum, ein verrückter Affe kreischt auf den uralten Höhen. Choshas ewiges Ziel. Oh. Ihr könnt euch wieder gerne bequem hinsetzen, wenn ihr möchtet. Ein Spaziergang. Chosha hat einen Spaziergang gemacht. Und hat offensichtlich das Kloster verlassen. Und als er zurückkommt, wird er vom obersten Mönch gefragt, wo er sich rumgetrieben hat. Man kann diese Geschichte so interpretieren, dass die beiden sich nicht darüber unterhalten, wo jemand spazieren gegangen ist, sondern wie er mit seinem Geist umgeht. Chosha macht einen Spaziergang. Als er zum Tor zurückkommt, sagt der oberste Mönch: Osho, wo bist du herumgeschlendert? Früher haben wir das hier gemacht in der Sendo, besonders gerne bei Dohatsus, aber auch sonst, und festgestellt hat, Shikitetsu, dass die Leute schlafen. Das sieht man, gehen so Wogen durch die Sendo, schwerer Seegang, und alle neigen sich vor und zurück, meistens in ähnlicher Frequenz sogar, früh morgens oder spät abends. Dann schreit man einfach mal in die Runde oder nimmt die Takus und haut damit sehr laut auf den Boden, und man sieht auf einmal, wie der Seegang kurz ausbleibt. Alle kurz zucken. Und dann sind die Leute wieder wach. Oder man fragt eben einfach nur, wo seid ihr jetzt gerade? Das Schöne ist, das kann man auch, wenn man selber müde ist, als Jiki machen. Es weckt einen selbst auch ein bisschen auf. Und man kann absolut sicher sein, dass 80% der Leute, die hier sitzen, sich erwischt fühlen. Michael hat es früher immer so gemacht, dass er dass er nicht von euch geredet hat, nicht gesagt, ihr schlaft, sondern den Singular benutzt hat. Du kannst dich auch gerne hinlegen. Und alle in der Sendung überlegen, oh Gott, meint er mich? Sieht man das? Wo bist du rumgeschlendert? Wo bist du rumgeschlendert? Was machst du gerade mit deinem Geist? Tosha, wo bist du gewesen? Joscha sagt, ich komme von einem Spaziergang durch die Hügel. Also er war nicht im Kloster, er war nicht am Ort der Übung, er ist einfach da draußen vor dem Kloster durch die Gegend gelaufen. Und der oberste Mann fragt nochmal nach, wo bist du gewesen? Zuerst folgte ich den duftenden Gräsern und nun bin ich zurückgekommen auf der Suche nach den fallenden Blüten. Der oberste Mönch sagte, du bist voller Frühling. Wenn man es als Frühlingsgeschichte sieht, kann man natürlich sagen, oh, du hast den Frühling mitgebracht. Aber es kann auch vollkommen anders gemeint sein. Es kann sein, dass der Mönch ihm vorwirft, dass er sich von seiner Umgebung hat ablenken lassen. Du bist ja völlig trunken von deiner Frühlingsstimmung. Wo ist denn deine Wachheit? Wo ist dein Selbstbewusstsein? Du hast dich selbst vergessen. Du bist da draußen irgendwo rumgelaufen und du hast den wahren Menschen vergessen. Chosha sagt, besser als der Herbsttau, der auf die Lotusblätter fällt. Setsu sagt, danke für deine Antwort. Ich mache jetzt natürlich etwas, was ihr bei Koan, Antworten und Doxa nie machen dürft. Ich interpretiere etwas in diese Geschichte. Einfach um etwas zu illustrieren. Also, es könnte sein, dass diese Geschichte davon handelt, wie ich mit meinem Geist umgehe. Soll ich meinen Geist immer stillhalten, immer ruhig halten, immer leer halten, immer im Fokus halten? Und ist es vollkommen falsch, wenn mein Geist hin und her wandert? Wenn mein Geist durch die Hügel geht, wenn mein Geist meine Gegenwart verlässt und in die Vergangenheit geht, sich an irgendetwas erinnert, durch die Hügel geht, den duftenden Gräsern folgt, irgendwelche Bilder in mir aufsteigen, ist das dann ein Problem? Muss ich dann meinen Geist kontrollieren? Oder ist das vielleicht gar nicht schlimm? Wenn wir mit Zen anfangen, auf jeden Fall, dann sind wir ganz sicher, dass es eigentlich darum geht, dass man das tut, was der oberste Mönch macht. Den ganzen Tag das Kloster nicht verlassen. Den ganzen Tag meinen Geist bewachen, den ganzen Tag meinen Geist unter Kontrolle behalten und nie mein Ich, mein Selbst vergessen, nie Gedanken aufkommen lassen, immer Kontrolle üben, immer in einer bestimmten Form üben. Und nichts einfach sich selbst überlassen. Leute, die zum Zen kommen, fühlen sich von etwas Bestimmtem angezogen. Wenn man zum Beispiel tibetischen Buddhismus kennenlernt, dann ist er, zumindest auf den ersten Blick, bunter, interessanter, hat mehr Methoden, was nicht auch bessere Musik, nicht ganz so streng. Und wirkt alles in allem ein bisschen lockerer, moderner, zeitgemäßer als dieses sehr strenge, eisenbahnschienenartige Zen. Zen ist schwarz-weiß, tibetischer Buddhismus ist Farbe, sagte Bernd Joschke immer. Wenn man sich das so anguckt, stellt man fest, dass es trotzdem viele Leute gibt, die eben zum Zen kommen, hier zum Zen-Kreis, die beides gesehen haben, die tibetischen Zentren in Bremen. Und ich habe mich dann immer gefragt, wie kommt das? Ich habe ja vor langer Zeit mit Zen angefangen und bin nie auf die Idee gekommen damals, sowas wie tibetischen Buddhismus machen zu wollen, kannte ich auch gar nicht, war auch keine Alternative damals. Aber wenn ich heute anfangen würde und ich hätte diese ganzen Prospekte bei mir rumliegen, den schwarz-weißen Zen-Prospekt, kleines dünnes Heftchen mit so einem Kreis und so einen schönen bunten Katalog, aus dem Vajrayana, Mandalas, Wiedergeborene Meister, Bardo-Übungen, Visualisierungsübungen, sehr ausgefeilte Stufenwege, die wir in Zen auch in der Form nicht haben, also auf dem Weg des Vajrayana gehört es zur Methodik, dass man immer weiß, wo man ist. Nicht so wie hier. Hier, keine Ahnung, Jahre und Jahrzehnte rumsitzen und immer noch nicht sagen können, wo wir eigentlich sind. Sondern da weiß ich immer genau, wo ich bin. Obwohl das so ist, kommen Leute zum Zen. Warum eigentlich? Was interessiert die so? Und es sind natürlich nur bestimmte Leute, die hierher kommen. Und umgekehrt ist es so, viele Leute, die das erste Mal beim Zen-Kreis waren, entdecken dann später tibetischen Buddhismus und tauchen hier nie wieder auf. Zen zieht Leute an, die ein Faible haben für Klarheit, Gradlinigkeit, Disziplin und Methode. Deswegen sind wir hier farblich sehr eingeschränkt. Und natürlich ist es bei uns in Deutschland noch viel schlimmer als in Japan, weil wir hier alles, was wir für japanisch halten, noch weiter zur Perfektion bringen. Ich kann mich daran erinnern, als wir in Steierberg waren, ich weiß gar nicht, 20-jähriges, 25-jähriges Jubiläum Steierberg oder sowas, eine volle Sendo mit, keine Ahnung, 150, 200 Besuchern oder sowas. Und die Japaner waren zu Gast, also Oisaidan und Kosan. Und Ichisan, genau. Und zur Feier dieses besonderen Tages sollte es eben auch eine gemeinsame Teezeremonie für alle geben. Also haben wir mit 10 Leuten da Tee gegeben, gleichzeitig, synchron, für diese 150 Leute, so wie wir das hier machen. Perfekt synchron. Und die Japaner starten da und gucken. Über die Präzision, die diese irren Deutschen an den Tag legen. Ganz viele Sachen, die wir hier Perfektionieren gibt es so in Japan nicht. Dieses gleichzeitige Trinken zum Beispiel, was wir hier machen, das habe ich in Japan so nicht kennengelernt. Das war da nicht so. Da wurde zwar gleichzeitig eingeschenkt, aber die Leute haben nacheinander Tee getrunken. Es war nicht so, dass alle gleichzeitig die Schale an die Lippen nahmen. Das war auch alles ein bisschen synchronisiert und auf Harmonie ausgerichtet, aber so dieses war etwas militärische Tick, den wir hier haben, der ist hier ausgeprägter als in Japan selbst, würde ich mal behaupten. Das zieht uns also an. Leute, die Zen machen und dabei bleiben, die haben ein bisschen ein Faible dafür, für Schwarz-Weiß, klare Richtlinien, gehen wir auf Schienen und nicht irgendwie so durch den Raum hampeln, sondern es gibt ganz klare Handhaltung, es gibt ganz klare Signale und damit fühlen wir uns wohl. Das ist sehr schön für uns. Es gibt uns eine Heimstatt für unseren Geist, etwas, woran wir unseren Geist anbinden können. Kreativität finden wir jetzt erstmal nicht so wichtig. Und das merkt man dann auch immer, sobald man versucht, irgendeine unserer Regeln zu ändern. Und auch nur in der kleinsten Form, wie sofort sich Widerstände bilden. Und die Zen-Leute das Gefühl haben, es gibt jetzt den Untergang des Abendlandes oder der japanischen Kultur oder es würde alles sinnlos, was wir hier machen, weil etwas total Essentielles herausgerissen wird. Das ist alles nicht schlimm. Man kann darüber hinwegkommen. Mir ist das sehr vertraut, weil es mir natürlich auch so geht. Deswegen bin ich hier gelandet, letztendlich. Und der Zen-Weg führt auch genau über diese Stufen. Wenn ihr euch die Ochsenbilder anguckt, die Ochsenbilder beschäftigen sich einen sehr großen Teil der Zeit damit, seinen Geist unter Kontrolle zu kriegen. Und das ist eine anstrengende Arbeit, die über lange Zeit geht, die sehr frustrierend ist, sehr oft, weil dieser Ochse, das heißt immer Ochsenbilder, eigentlich sind es Stierbilder, ne? Ein Ochse ist zwar kräftig, aber im Original ist es ein Stier, ein noch viel aggressiveres Tier, gleiche Kraft, aber noch hormonell etwas anders drauf. Und wenn ihr rausfinden wollt, wie dieser Stier wirklich ist, müsst ihr einfach nur in euren Geist schauen, bei einem Session oder außerhalb eines Sessions. Diesen Stier auch nur halbwegs unter Kontrolle zu kriegen, braucht einfach sehr viel Energie, braucht auch wirklich Disziplin, braucht wirklich Sorgfalt und Ausdauer. Deswegen ist daran gar nichts verkehrt, wenn wir uns in Disziplin üben, in Selbstkontrolle, wenn wir auf uns selbst achten. Das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Teil des Zen-Weges. Und das ist auch etwas, wo man sagen kann, dass Zen anderen Schulen auch etwas voraus hat. Denn diese Konsequenz, die in der äußeren Form gesucht wird, konfrontiert uns sehr stark mit uns selbst. Also wenn wir hier diese unsinnigen Regeln haben, viel unsinniger werden die dann noch in Japan praktiziert, ne? Wenn es kalt ist, macht man das Fenster auf. Wenn es heiß ist, macht man die Fenster zu, damit es noch schön wärmer wird. Es ist eine einzige Beleidigung des gesunden Menschenverstandes, was in einem Zen-Kloster passiert. Du gehst raus bei Regen. In manchen Klöstern wird das noch gemacht. Mitten im Winter gehen die zwischendurch noch in ein kleines Bassin vor dem Kloster und setzen sich da 2 Minuten rein mit Klamotten. Hauen vorher auch die Eisdecke klein, wenn es sein muss. Dann steigen wieder aus, raus, setzen sich davor und sitzen sich trocken. Sehr extrem und sehr unvernünftig natürlich. Aber weil es unvernünftig ist und weil es überhaupt keinen Ausweg gibt in dieser sehr strengen äußeren Zen-Form, führt es dahin, dass wir sehr stark damit konfrontiert werden, mit unserem Vernunftdenken, was die ganze Zeit beurteilt. Ist das richtig? Ist das falsch? Ist das gut für mich? Ist das schlecht für mich? Und man wird in einem Zen-Kloster so damit getriezt, mit solchen Sachen, dass es einen wahnsinnig macht. Habe ich gehört von denen, die länger da waren als ich. Ich war sehr kurz da, mit 3 Wochen. Es macht dich wirklich wahnsinnig. Kleinigkeiten machen dich wahnsinnig. Und du kannst nicht weg. Du kannst dich auch nicht verstecken. Ein Zen-Kloster ist so gebaut, dass es keine toten Winkel gibt. Also, egal wo du bist, du kannst nie sicher sein, dass nicht in der nächsten Sekunde der Jiu-Jitsu um die Ecke kommt und dich erwischt. Was wir hier zum Beispiel machen, dass wir uns in den Pausen hinlegen, das war in Japan nicht erlaubt, bei keinem Session. Du darfst dich ja nicht anlehnen. In der Pause, egal. Du kannst machen, was du willst. Hauptsache, du hältst die Klappe und du lehnst dich nicht an. Und aufstützen ist auch nicht erlaubt. Nichts dergleichen. Du bist die ganze Zeit mit dir selbst konfrontiert, mit diesen äußeren Regeln, die dir überhaupt keine Freiheit lassen, irgendetwas zu tun, um dich um dich selbst zu kümmern. Und das ist das Einzige, was existiert, diese äußere Form. Die äußere Form und als Gegensatz dazu das, was du eigentlich gerne möchtest in jedem Moment. Immer was anderes. Du möchtest nur einen Hauch Freiheit haben, dann hast du deinen Hauch Freiheit. Du hast ja immerhin eine Pause. Pausen gibt es. Eine Mittagspause ist vielleicht 1,5 Stunden lang oder sowas. Und dann hast du dir das gerade gemütlich gemacht in dieser Hölle und auf einmal fällt dem Jiu-Jitsu oder dem Vorsteher ein, dass jetzt eine prima Zeit ist, um aufs Feld zu gehen und zu ernten. Also kommt er übrigens immer mit einem riesen Lärm, haut er diese Schiebetüren auf, wo du dich gerade für dich zurückgezogen hast. Und es gibt nur Geschrei und Geschwindigkeit. Im Zen-Kloster geht auch alles mit Geschwindigkeit. Also zum Beispiel langsam essen oder sowas, wie wir uns das vorstellen würden. Ja, langsam, achtsam. Thich Nhat Hanh, nix da. Im Zen-Kloster ist alles auf Geschwindigkeit ausgelegt. Du musst die ganze Zeit rennen. Das Essen wird auch in einer rasenden Geschwindigkeit runtergeschlungen. Es geht halt, weil es da nur Reisbrei und Nudeln oder sowas gibt. Es gibt keine Sachen, die man lange kauen muss. Und du bist dauernd unter Druck, auch beim Essen. Das Essen war für mich die schlimmste Zeit. Nicht das Sitzen, nicht Doxan, das war alles hart, frustrierend und auch nicht die Kälte, sondern das Essen. Du wirst dauernd korrigiert, wenn du deinen Kopf zu tief hältst beim Essen, wie ich. Like Ichi-san zu dir. Eat like grandfather. Schubst dich hoch. Die Schale hochhältst. Wenn du zu langsam isst, faster eating. Time is money. Schneller essen. Zeit ist Geld. Und wenn du irgendetwas von diesen ganzen Ritualen, die es da gibt, und es ist noch viel genauer vorgeschrieben, wie du etwas zu machen hast als hier, sagte er, one mistake okay, 2 mistake bad, 3 mistake you die. Und es ist jetzt nicht passiert. Nicht deswegen, weil da nie jemand drei Fehler gemacht hat. Aber das war schon etwas, was man ihm glauben konnte, dass er das sehr ernst nimmt. Dass alles zusammen, diese Geschwindigkeit, dieser Druck, führt halt dazu, dass du feststellst, dass du eigentlich frei nicht sein kannst, wenn du versuchst, das zu machen, was du gerade gerne machen möchtest. Sobald du versuchst, die Freiheit dadurch zu erkämpfen, dass du dir irgendeinen kleinen Freiraum suchst, irgendwas Nettes für mich, und sei er noch so klein, funktioniert das nicht. Dauernd ändert sich irgendetwas. Deine zugesicherten Pausen verschwinden. Es bringt einfach nichts. Es bringt nichts, zu versuchen, glücklich zu werden, indem du dich auf diese kleinen Momente freust. Das ist das, was in dieser strengen Zen-Klosterübung passiert. Dann irgendwann, wenn du es lang genug gemacht hast und oft genug damit auf die Fresse gefallen bist, als Resultat dieser Dauerfrustration, das nie kontrollieren zu können, das nie so haben zu können, wie du es willst, dass es nie so klappt, wie du es doch gerne hättest, dass du dann irgendwann aufhörst, das zu erhoffen. Und dass du nicht mehr herbeisehnst, etwas, was wahrscheinlich sowieso nicht passieren wird. Ja, wenn du dich darauf freust, dass es zum Abendessen was auch immer gibt, auf einmal gibt es das dann doch nicht, und du den ganzen Tag dich darauf gefreut hast, und es war deine einzige Freude am Tag, irgendwann stellt dein Geist fest, es bringt nichts. Es macht mich einfach nur unglücklich. Ich werde mich jetzt nicht mehr darauf ausrichten, was nachher passieren könnte. Das ist kein bewusster Prozess. Es ist nicht so, oh, ich gebe jetzt auf, weil das nicht funktioniert. Sondern das ist einfach das, was passiert irgendwann. Dein Belohnungssystem, was du für dich selbst gebaut hast, wird so kaputt gemacht durch diese äußere Form, dass du irgendwann sagst, ich kümmere mich nicht mehr drum. Und das Resultat ist dann, weil du dich nicht mehr darum kümmerst, wie du dir deine kleinen Freiräume bauen kannst, was eigentlich immer bedeutet, sich um dich selbst zu kümmern und sich um die Zukunft zu kümmern und zu planen. Weil das alles wegfällt, lebst du zwangsläufig in der Gegenwart. 100% danach. Und wenn du in der Gegenwart lebst und keine Erwartungen hast und die Sonne geht auf, dann ist das ein Gefühl von einer Intensität, die man sich nicht vorstellen kann, wenn man in einem erwartungsgeprägten Geist unterwegs ist. Das heißt, die ganze Zen-Schulung zielt darauf, dich von allen Erwartungen wegzubringen, um dich offen zu machen für wirkliche Erfahrungen. Unsere Erwartungen sind das, was unsere Erfahrungen blockiert. Unsere Erwartungen blockieren unsere Erfahrungen hier beim Sitzen, beim Doxern, unsere Vorstellung davon, was eine Kornlösung sein könnte, blockieren uns. Unsere Vorstellung davon, dass wir das jetzt endlich mal verstanden haben sollten, wenn es nicht das erste Korn ist, wenn es das 50. Korn ist, das 100. oder sowas, muss man das doch irgendwann mal verstanden haben. Das ist das, was uns blockiert, weil wir da nicht mehr offen sind. Das ist das, was mit Anfängergeist gemeint ist. Anfängergeist ist ein Geist, der vollkommen offen ist. Und das ist Das Paradoxon in der Zen-Schulung, dass diese vollkommene Freiheit und Offenheit angestoßen wird und herbeigeführt wird durch eine äußere Form, die vollkommen unfrei ist. Wirklich wie im Knast. Wahrscheinlich würde Amnesty International sich einmischen, dann mit irgendwelchen Häftlingen ein normales Klosterprogramm für eine Woche auferlegen würde. Um 3 Uhr aufstehen. Wenn du pennst, gibt's Schläge mit dem Knüppel da vorne. Und zwar nicht freiwillig, sondern erste Runde sowieso für alle. Grundsätzlich. Dann wird auch härter zugeschlagen als bei uns. Du darfst nicht reden, Kontaktverbot und, und. Also, eine äußere, total eingeengte Situation. Und das ist die Voraussetzung, um zur Freiheit zu kommen. Was ein Missverständnis ist, ist, wenn man diese äußere Form sehr lange mitgemacht hat, dass man denkt, es ging ja darum, wie ein Roboter zu werden, den Geist eines Roboters zu entwickeln. Denn wenn man die ganze äußere Form bei einem Session mitmacht, das sieht ja alles sehr robotisch aus. Keine eigenen Entscheidungen, kein Blick nach links, kein Blick nach rechts. Alle Handhaltungen sind vorgeschrieben, alle Ausdrücke sind vorgeschrieben. Das ist also Freiheit. Das heißt, wir gehen davon aus, dass diese Freiheit der äußeren Form entspricht. Dass es darum geht, seinen Geist praktisch, sein EEG, das Gehirn, Enzephalogramm zu einer Nulllinie zu bringen. Oder ganz viele Alpha-Wellen zu machen. Und wenn das so wäre, dann wäre diese ganze Übung eigentlich nutzlos. Und das ist in gewisser Hinsicht ein bisschen das, was ich gestern sagte, was man, wenn man Hinayana falsch versteht, als Ziel der Hinayana-Praxis sehen könnte. Mein Geist einfach dazu zu bringen, dass da nichts mehr passiert. Wenn da nichts mehr passiert, kann auch nichts Schlimmes passieren. Ich einfach alles anhalte, es kein Karma mehr gibt, hört das Leiden auf. Und darum geht es, könnte man denken. Deswegen haften Zen-Schüler an ihrer äußeren Form und an Geisteszuständen. Und suchen bestimmte Geisteszustände und suchen bestimmte Formen. Das heißt, ganz oft, wenn es eine Koan-Frage gibt, ist die erste Antwort immer Sazen sitzen. Hinsetzen, Sazen-Haltung einnehmen. Das ist ja das, was wir die ganze Zeit machen, kann ja nicht falsch sein. Wenn dann jemand danach fragt, was das jetzt mit der Frage des Koans zu tun hat, einfach weitersetzen. Nicht bewegen. Wenn ich nicht bewege, mache ich es falsch. Das ist das eine, was wir tun. Das andere ist schweigen. Nichts reden. Wenn man redet, hat man ja schon gemerkt bei Koans, wenn man redet und was erklärt, ist das falsch. Und also, wenn wir reden und erklären falsch ist, dann ist Schweigen wohl richtig. Also ist Schweigen ganz häufig die Antwort. Egal, was die Frage ist, schweige. Sag nichts. Wenn ich nichts sage, kann ich nichts falsch machen. Und das ist nicht das Ziel des Zen, so einen Zustand zu erreichen. Das ist vielleicht eine Station. Es ist eine Welt, die wir auch erforschen müssen, wenn uns das gar nicht vertraut ist, wenn wir einen Geist haben, der nie still sein kann, wenn wir nie in der Lage sind, die Klappe zu halten, wenn wir sofort bei jeder Gelegenheit blind da drauf springen, etwas zu zerreden, dann ist es eine sehr nützliche und hilfreiche Station, diese Erfahrung zu machen und auch dieses Handeln einmal zu erfahren, wie das ist, wenn man einfach mal nichts sagt. Das ist eine Station. Aber letztendlich bedeutet, meinen Geist so kontrollieren zu wollen, wieder, dass ich in einer kleinen Insel bin. Dass ich statt der ganzen großen Welt, mit der ich eins bin, wie ich gestern sagte, wieder mich auf einen ganz kleinen Ausschnitt reduziere und auch mein Erleben auf einen ganz kleinen Ausschnitt reduziere. Alles, was bunt ist, ist weg, muss weg. In den Mahayana Sutras wird das oft mit dem Beispiel illustriert, dass die Shravakas, das sind die Hörer des Buddha, die ursprünglichen Schüler, die den Buddha noch zu Lebzeiten erlebt haben, dass die Shravakas versuchen, sobald Blumen auf sie herabregnen, irgendwelche Blüten, dass sie die loswerden müssen. Und einfach deswegen, weil das Schmuck ist. Und ein Mönch schmückt sich nicht. Ein Mönch findet keine Sachen schön. Weil das erzeugt Anhaftung. Und Anhaftung wollen wir nicht. Also müssen die Blüten weg. Und die Shravakas sind ja auch schon fortgeschrittene Schüler des Buddha. Die Shravakas versuchen, ihre übernatürlichen Kräfte zu benutzen, um die Blüten loszuwerden. Und es funktioniert nicht. Die Blüten bleiben hängen. Sie werden sie nicht los. Die fortgeschritteneren Schüler des Buddha, in den Mahayana-Schrift muss man dazu sagen, die Bodhisattvas, bei denen fallen die Blüten von selbst runter. Stören sich aber übrigens auch gar nicht an denen. Also, was damit eigentlich illustriert wird, ist, die Shravakas machen immer noch Unterschiede und unterscheiden zwischen akzeptablen Zuständen und nicht akzeptablen Zuständen. Und Dinge, die schön sind, sind für sie nicht akzeptabel. Denn sie könnten Anhaftung wecken, was nicht akzeptabel ist. Und deswegen versuchen sie, die loszuwerden. Dadurch, dass sie sie loswerden wollen, werden sie aber erst zum Problem. Wenn sie die Blüten einfach da lassen könnten, dann fallen die halt immer runter. Wo ist denn das Problem? Warum muss ich die Blüten loswerden? Das ist eine Mahayana-Geschichte aus den Sutras, aber eigentlich illustriert sie oft das, was wir im Zen denken, worum es geht. Wir denken, es geht die ganze Zeit darum, äußere Formen aufrechtzuerhalten, uns möglichst streng daran zu halten und unseren Geist auch so umzugestalten, dass er nach und nach so wird. Deswegen sagt Chosha, besser als der Herbsttau, der auf die Lotusblätter fällt. Also der oberste Mönch sagt, du bist voller Frühling, du bist ja voll sinnestrunken. Du bist ja völlig weg. Und Chosha sagt, besser als der Herbsttau, der auf die Lotusblätter fällt. Secho, danke für deine Antwort. Besser als eingefroren zu sein in einem ständig kontrollierten, leeren Geist. Also, ganz wichtig ist, bei all der Wichtigkeit unserer formalen Praxis, herauszufinden, worum es dahinter eigentlich geht. Und sich das klar zu machen, dass es bei Zen nicht darum geht, einen leeren, ausgetrockneten, eingefrorenen Geist zu bekommen. Dauernd im Samadhi zu sein, auch wenn das schön ist, auch wenn es im Samadhi kein Leiden gibt, da passiert eben auch nichts. Befreiung kann nur in einem lebendigen Geist passieren. Im Diamant-Sutra steht, nur wenn er an nichts mehr haftet, erwacht der Geist. An nichts. Auch nicht an Übung. Auch nicht an Samadhi. Ganz bestimmt nicht an irgendeiner Sitzhaltung. Erst, wenn ihr das erkennt, was dieser zugrunde liegende Geist ist, den man sich mit sehr viel Mühe erkämpfen muss durch diese äußere Form, um ihn erstmals zu erleben. Und zu erleben, wie es ist, wie sich ein Sonnenschein anfühlt, wenn ich keine Erwartungen habe. Oder auch ein Regenguss. Erst wenn ihr das wirklich immer häufiger erleben könnt, wenn ihr wirklich zwischen den Hügeln rumgehen könnt und es einfach erleben könnt, 100%, was da gerade passiert, dann habt ihr eine Chance, dass diese Befreiung wirklich ein Teil eures Lebens wird. Sonst werdet ihr die ganze Zeit immer hin und her getrieben sein zwischen formaler Übung und Verwirrung draußen. Und es geht darum, das Ganze nach und nach zu einer Synthese zu bringen. Einerseits sich immer wieder mit äußeren Begrenzungen in der Form zu konfrontieren und andererseits die innere Freiheit dabei immer weiter wachsen zu lassen und diese innere Freiheit nicht zu begrenzen auf die Zeit meiner formalen Übung. Nicht zu sagen, wenn ich hier aus der Sendung rausgehe, ist die Freiheit weg. Kann ich gar nicht mehr frei sein. Wenn ich hier nicht mehr rezitieren darf, kann ich hier dann frei sein. Wenn ich hier nicht mehr sitzen kann, kann ich hier überhaupt noch frei sein? Kann ich überhaupt noch Zen üben? Ohne Sendung? Wer macht also diese Beschränkungen? Das ist es, worum es letztendlich geht. Jetzt am Sonntag, wenn das Session vorbei ist, zu erkennen, die Zen-Übung hört nicht auf. Jetzt könnt ihr Zen genauso gut erkennen, wie während des Sessions. Also, wenn ihr noch Zeit habt, könnt ihr heute einen Spaziergang machen und nichts erwarten und gucken, was passiert. Vielen Dank.